Diese Folge wird präsentiert von Koanua.de, deinem Onlineshop für Geschenke, Design und Lifestyle.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Soul Food und Deep Talk. Mein Name ist Julian und ich habe in dieser Folge Bekir bei mir zu Gast. Bekir ist 22 Jahre alt und kommt aus Mönchengladbach. Er macht gerade seine Ausbildung zum medizinisch-technischen Radiologieassistenten und in seiner Freizeit streamt er gerne auf Twitch unter dem Namen Specs Forever. Wir sprechen heute über das Thema Schicksalsschläge und was es so mit sich bringt, sein Zuhause zu verlieren. Deshalb sage ich, schön, dass du heute hier bist und mich würde zuallererst interessieren, was macht man denn überhaupt als Radiologieassistent?
Was man als Radiologieassistent macht? Ja. Das kann ich relativ einfach beantworten. Wir arbeiten halt im Krankenhaus oder in der Praxis, das ist so unser Arbeitsbereich und man hat drei verschiedene Bereiche. Es gibt einmal die Nuklearmedizin, die Strahlentherapie und die Diagnostik. Und man hat immer so einen fixen Bereich, ne? Also man sucht sich halt einen Bereich aus nach der Ausbildung, wo man dann halt arbeiten möchte und dann ist man halt immer dort. Und in seinem Arbeitsbereich, also ich wähle zum Beispiel in Diagnostik, da wäre jetzt zum Beispiel mein Arbeitsbereich das MRT, das CT und das Röntgen. Und das bedeutet halt, dass ich ganz normal halt im Röntgen zum Beispiel eingeteilt bin und dann dort Patienten röntge. Und man hat halt auch noch so spezielle Bereiche, zum Beispiel man muss auch auf Intensivstation gehen und dort Patienten röntgen, weil die halt gar nicht in der Lage sind, dass man die runterbringen kann. Und hat halt noch so gewisse Spezialbereiche, zum Beispiel im MRT muss man halt sehr viel auch darauf achten, dass man zum Beispiel Patienten aufklärt und sowas. Ne? Das gehört alles dazu.
Aber umfassend einfach gesagt, so die ganzen elektronischen Geräte, die man so aus Krankenhäusern kennt, in denen quasi die Menschen einfach gesagt mal durchgeführt werden und man dann erkennt, was funktioniert und was nicht.
Also die ganzen Großgeräte, wo Patienten untersucht werden.
Spannend, Mensch. Ja, ich glaube, da hätte ich auch Spaß dran. Ja. Aber gut, wir haben ja heute das Thema Schicksalsschläge. Und da hast du ein ganz besonderes, nämlich hast du vor einiger Zeit quasi dein Zuhause durch einen Brand verloren. Und vielleicht fangen wir einfach mal von vorne an. Was genau ist da eigentlich genau passiert?
Also es war so, dass wir einen Hausbrand hatten und ich bin an dem Tag, wo es halt passiert ist, es war relativ früh morgens, bin ich dann zwischenzeitlich irgendwann in der Nacht wach geworden, weil es so einen Knall gab. Und es hat keiner irgendwie was bemerkt oder nichts mitbekommen und alle haben auch weitergeschlafen. Aber wir haben halt im Nachhinein, als wir so alle miteinander geredet haben, festgestellt, dass wir alle durch diesen Knall wach wurden. Dementsprechend war der schon relativ laut. Irgendwann, als ich dann halt, das war halt ein Schultag, dann halt zur Schule gehen wollte und aufstehen wollte, haben wir bemerkt, irgendwie stimmt was nicht. Ne? Rauchmelder gingen los und dann sind wir alle relativ panisch geworden, und weil wir haben unsere Schlafräume in der zweiten Etage und in der ersten Etage hat es gebrannt. Und als wir dann die Türen zum Flur geöffnet haben, haben wir direkt gesehen, alles voller Rauch und man hat halt nichts mehr erkennen können. Und dann sind wir halt relativ schnell, also meine Eltern kamen in mein Zimmer rein und haben uns Decken übergeworfen und haben gesagt, ja, geht mal einfach so schnell ihr könnt raus. Ne? Dann sind wir einfach, also ich kann halt mich nur daran erinnern, dass ich runtergesprintet bin und dann aus der Haustür raus. Und es war halt so, es hat einen Raum gebrannt. Und mein Vater ist dann halt noch in den Raum gegangen, kurz. Also der ist runter in die erste Etage, durch die Küche, durchs Wohnzimmer. Und dann kam der halt in den Raum, der kam nicht rein in den Raum, wo es gebrannt hat, aber die Tür war zu und die Türklinke war sehr heiß. Dann hat er irgendwie die Türklinke aufbekommen und dann kam halt noch mehr Rauch entgegengeschossen. Er hat dann um die Tür rum auf dem Regal, da war irgendwie Autoschlüssel, Handy und alles lag da und Portemonnaie. Das hat er einmal rausgenommen und wollte die Tür wieder zuziehen. Ich glaube, der hat die gar nicht mal zubekommen und ist dann auch raus. Und das war eigentlich so das, was ich primär mitbekommen habe. Und als ich dann halt aus der Haustür rausging, weil ich war halt noch relativ jung, ich war so 12 Jahre etwa, und da habe ich halt, weil in dem Raum viele Sachen von mir waren, da habe ich direkt angefangen zu weinen. Und mein Vater hatte dann meinen Onkel oder so auch angerufen. Und der war schon, als ich rausging, war der schon da. Also der hat wahrscheinlich sämtliche Verkehrsregeln nicht beachtet. Der war so schnell da. Also ne, der hat mich dann ins Auto gesetzt. Und das war so das, was ich vom Brand selber direkt mitbekommen habe.
Ja, vor allem richtig Glück gehabt. Also wenn du sagst, in der Nacht hat es geknallt und alle haben geschlafen. Das ist ja, glaube ich, so der Klassiker, wo dann Dinge anfangen schief zu gehen, wenn alle Menschen schlafen. Also da habt ihr echt Glück gehabt, dass es quasi dann erst morgens so richtig dann hat angefangen zu brennen. Oder hat es nachts gelodert, weißt du das?
Also,
hat sich der Brand da erst entwickelt? Hatte das also überhaupt mit dem Knall zu tun?
Es wurde ja so ein bisschen, ich sag jetzt mal, ermittelt, was die Ursache und so war. Und es wurde halt festgestellt, dass also wir sind alle so gegen 7 Uhr wach geworden und haben das dann bemerkt. Und ungefähr anderthalb Stunden vorher war dieser Knall. Und anderthalb, vielleicht eine Stunde. Auf jeden Fall, es war ein bisschen zeitversetzt. Sagen wir mal so etwa eine Stunde war es. Und wir haben es ja dann durch die Rauchmelder bemerkt. Also mein Vater hat in jedem Raum Rauchmelder und im Flur 3 Stück installiert. Und der einzige Grund, warum wir da heil rausgekommen sind, waren halt wirklich die Rauchmelder. Also hätten wir die Rauchmelder nicht gehabt, dann hätten wir es halt erst bemerkt, wenn der ganze Flur am Brennen wäre. Und dann wären wir da nicht mehr rausgekommen.
Boah, das ist halt wieder ein Beweis dafür, dass es auch echt Sinn macht, dass die Dinger mittlerweile Pflicht sind. Gab es ja früher auch nicht in jedem Haus. Wow, du hast aber auch gerade gesagt, du warst natürlich traurig, weil du deine Sachen verloren hattest quasi. Und wie ist denn das? Was war das allererste, was dir da durch den Kopf gegangen ist? Oder an was denkt man zuerst, wenn man so eine Information kriegt? Ich meine, du bist ja dann später dazugekommen.
Als erstes geht halt einem durch den Kopf, oh scheiße, das war's, das ist nicht cool. Vor allem, wenn man so klein ist, realisiert man vieles gar nicht. Ich bin rausgegangen und das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist, ich hatte so Spielsachen in dem Raum. Ich hatte irgendwie 2 Wochen vorher oder so, hatte mir mein Vater, es gab so einen Spielhelm, den konnte man sich aufsetzen, von Bumblebee. Und wenn man dann geredet hat, hat er so die Stimme so robotisch gemacht. Und ich fand das so cool, dass ich den hatte und damit rumgespielt und alles. Und ich habe halt meine Sachen dort in dem Raum liegen lassen, meine Schulsachen waren da und alles. Und das ging mir als Erstes durch den Kopf. Und dann saß ich im Auto von meinem Onkel, ne, und in dem Moment, als ich dann da saß und es halt ein bisschen ruhiger war, ich schon so ein bisschen am Weinen war, habe ich realisiert, dass wir Vögel in dem Raum hatten. Wir hatten Vögel als Haustiere und die waren, der Käfig von denen war in den Raum. Und da habe ich das realisiert und da habe ich halt so laut vor mich hingeschrien, scheiße, die Vögel und so. Und ich glaube, meine Oma war zu dem Zeitpunkt auch bei uns und die war auch bei uns und die hat dann so ein bisschen versucht, mich zu beruhigen, hat gesagt, ja, dem passiert nichts. Aber ich wusste halt direkt so, nein, die sind in dem Raum, wo es brennt. Also ich wusste ja nicht, welcher Raum genau. Ich wusste halt, dass dass es entweder unser Wohnzimmer ist oder wir haben das immer Computerzimmer genannt, also Arbeitszimmer genannt. Oder dass es halt die beiden Räume, einer von denen brennt. Ich wusste halt, die waren halt in dem Arbeitszimmer drin. Das hat halt dann, als ich dann erfahren habe, dass im Arbeitszimmer brennt, wusste ich halt, okay, gut, die Vögel, die können das nicht überlebt haben. Soweit konnte ich halt schon denken. Und uns hat dann relativ schnell auch ein Feuerwehrmann auch gesagt, so, ja, macht euch da mal keine Sorgen, die werden am Rauch erstickt sein und nicht qualvoll sterben, sondern die werden am Rauch schon, also an der Rauchvergiftung gestorben sein, dass die nicht vom Feuer an sich gestorben sind. Ist beides nicht schön, aber ich denke, der Gedanke, also dass man festhalten kann, okay, die sind nicht durchs Feuer, sondern durch den Rauch, durch die Atemvergiftung gestorben, ist halt ein schönerer Gedanke, als dass man sagt, diese haben wirklich qualvoll ihr Leben verloren.
Erscheint einem angenehmer, also meint man zumindest. Man sagt ja auch, wenn man schläft, beziehungsweise die meisten sterben da ja schon im Schlaf dann auch an der, was ist denn das, Kohlenmonoxidvergiftung, glaube ich, offiziell. Ja, wow.
Ja.
Das ist halt hart, wenn man auch seine Haustiere dann quasi verliert. Wie ging denn diese ganze Geschichte dann weiter? So, was macht man danach? Stellt einem, also ich habe ja gar keine Ahnung davon, kriegt man meldet es wahrscheinlich der Versicherung und ich könnte mir vorstellen, weiß ich nicht, kommt man dann erstmal bei Verwandten unter oder kriegt man dann ein Hotel gestellt? Wie war es in deinem Fall?
Also bei uns war das so, Hotel und sowas kam für uns eigentlich nicht groß in Frage, weil mein Onkel hat uns direkt mitgenommen und mein Onkel ist auch wie ein zweiter Vater für mich und dementsprechend war es auch eigentlich echt gut, dass wir dann einfach, dass er uns mitnehmen konnte. Und das allererste, was halt zustande kam, war mein Bruder und mein Vater, die wurden, weil mein Bruder ist auch in die erste Etage reingegangen, die wurden beide mit Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung mitgenommen ins Krankenhaus. Die durften aber schon nach ein paar Stunden wieder gehen, weil die festgestellt haben, dass die nichts haben, zum Glück. Und wir waren dann anschließend fast 4 Wochen oder so bei meinem Onkel und haben halt dort erstmal ganz normal gelebt. Und also das war für mich relativ langweilig, weil ich konnte dort halt nichts machen. Ich hatte, zu dem Zeitpunkt zwar ein Handy, aber ich weiß gar nicht, ob ich das dabei hatte oder so. Also es war auf jeden Fall relativ langweilig. Es war so langweilig, dass ich angefangen habe, mit meinem kleinen Bruder Schach zu spielen. Also das war so meine Beschäftigung 4 Wochen lang. Und
4 Wochen Schach? Ja, also 4 Wochen Schach. Also bist du heute ein Profi?
Ja, aber die Sache ist, ich wollte zu dem Zeitpunkt auch nicht reden und ich wollte mich ablenken, aber ich wollte nicht darüber reden. Und ich habe halt Ablenkung gebraucht. Dadurch war das auch gar nicht mal so schlecht, weil Schach ist ein ruhiges Spiel. Du redest nicht, du brauchst kein Wort reden. Kannst einfach nur vor dich hinspielen. Und bist stundenlang teilweise beschäftigt. Also es ist halt schon sehr zeitintensiv. Und irgendwann war es auch wirklich so, also anfangs hat mich das richtig genervt, das zu spielen. Aber irgendwann hat es halt auch richtig Spaß gemacht, weil es halt also nicht das Spiel hat Spaß gemacht, sondern einfach diese Ablenkung, dass man wirklich abschalten konnte. Und das war so ein Punkt, was mir wirklich weitergeholfen hat, dass ich da dann einfach was gefunden habe, was mich richtig ablenkt. Und als wir dann bei meinem Onkel waren, war es auch dann so, dass wir, mein Vater hat sich um alles gekümmert und irgendwann nach einer Weile sind wir auch ab und zu mal, waren wir dann zu Hause, weil da musste ja dann alles leergeräumt werden. Und die Räume mussten neu gemacht werden. Also wir mussten im Erdgeschoss ja dann alles neu machen, weil der Rauch richtig in die Wände sich reingesetzt hatte. Also das Wohnzimmer hatte ein bisschen was mitbekommen. Und das war das direkt angrenzende Zimmer dazu. Und das Zimmer, wo es halt gebrannt hat, da war halt alles hinüber. Also da konntest du gar nichts mehr machen. Da musstest du komplett neu renovieren. Und das hat halt hauptsächlich dann alles fast mein Vater gemacht. Der hat sich da um alles auch gekümmert. Ich weiß gar nicht mehr, ob der da jemanden für beauftragt hatte oder ob der das selber gemacht hat. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Und ich habe nur so phasenweise mitbekommen, weil ich ab und zu mal da war. Also mein Vater hat uns auch nicht mitgenommen, der wollte nicht, dass wir sehen, was da halt passiert ist. Vor allem auch nicht mit den Vögeln und so, ne? Also der hat die Vögel im Garten begarten gehabt und das hat er auch extra ohne uns gemacht, weil er nicht wollte, dass wir halt die Kadaver sehen, ne? Weil als Kind ist das halt
klar.
Das wäre halt noch traumatischer gewesen. Und ich kann mich noch erinnern, das war eine Sache, die mich so ein bisschen mitgenommen hatte. Meine Oma aus der Türkei hatte angerufen. Und die wollte unbedingt mit meinem großen Bruder sprechen, weil die und mein großer Bruder, die haben halt so eine spezielle Bindung zueinander. Und dann waren wir einfach am Telefon und die so, ah, hi, ne, und so, und hat gedacht, dass ich mein großer Bruder wäre. Und ich so, ja, ich bin's, Weg hier. Und die dann so, ach so, ich wollte eigentlich deinen Bruder sprechen. Und dieses eigentlich deinen Bruder sprechen war so richtig halt für ein Kind so, ey, ich war auch in dem Haus, wo es gebrannt hat. Ich will auch mit jemandem sprechen. So. Und ich war so einfach so, das hat mich als Kind voll mitgenommen. Aber war halt nichts Schlimmes, aber als Kind, ich war so richtig so, ey, hallo, ich lebe auch noch. So.
Das hätte ich noch nicht so als erwachsene Person wahrgenommen dann, ne?
Ja.
Wahrscheinlich. Oder,
wahrscheinlich. das war halt so, zu der Zeit, vor allem, es ist halt, so gewesen, ich war ja dann auch 4 Wochen nicht in der Schule und als ich dann in der Schule ankam, alle wussten ja natürlich Bescheid, ne? Als ich in der Schule ankam, an dem Tag, wo ich kam, war da jemand, der hat dann so auf der Schulstraße stand der und hat dann von Weitem gesehen, dass ich komme und ist an die Klasse gerannt, so voll geschockiert, ey, der Vicky ist wieder da, so, ne? Weil die sich auch alle gewundert, weil die wussten, okay, die hatten Hausbrand, ne? Dem, der ist dann, und ich kam so und ich wollte so tun, als wäre nie was gewesen, so, ne? Ich kam so, ich so, ach, hi, so, ne? Weil ich wollte immer noch einfach nicht darüber reden. Ich wollte einfach nur meine Ruhe. Und das Problem war, man wurde halt so angeguckt wie ein Außerirdischer. So. Du kamst an, alle so, ja, die wussten alle nicht, wie die reagieren. Ich meine, die waren auch genauso alt wie ich. Wie sollen die auch wissen?
Vor allem alle neugierig, ne? Die wollen natürlich wissen, so was ist passiert, wie geht's dir?
Klar.
Na, klar.
Und, Kinder, ne? es war dann so, dass wir, dass dann meine Klassenlehrerin, ich glaube, wir hatten nicht mal mit der Unterricht, aber die ist dann einfach gekommen, hat dann, die haben das dann irgendwie so arrangiert, dass sie dann, weil ich da war, einfach gekommen ist, dann haben die sich hingesetzt, wir hatten immer zwei Klassenlehrer, dann saßen die beide da und haben dann halt gesagt, ja, sollen wir darüber reden und sowas, ne, und ja, dann waren halt alle neugierig und wollten auch Fragen stellen und sowas, und dann haben die halt mich quasi bombardiert mit Fragen, und dann habe ich halt also angefangen zu beantworten und so, ne, erzählt, was passiert ist und so. Und da kamen die wildesten Storys auf, ne, mit, in den Zeitungen stand ja das und dies und, ne, und dann stand da irgendwie, dann sagt da einer aus meiner Klasse, ja, mein Vater lag ja auch 2 Wochen im Krankenhaus.
Weil es in der Zeitung stand.
Ja, mit Kohlenmonoxidvergiftung, es wurde bettlägerisch im Krankenhaus aufgenommen oder so. So, als würde der auf der Intensivstation liegen oder so. Und da habe ich gesagt, das stimmt nicht. Ich so, mein Vater, der war ein paar Stunden im Krankenhaus und ist dann nach Hause gekommen. Dann hat er gesagt, ja, dein Vater und deine Oma war doch im Krankenhaus. Nein, mein Vater und mein Bruder, ne? Also, wildesten Storys. Also, ich habe mich echt gefragt, wo hat die Zeitung ihre Informationen her? Und es gab einen Polizisten, der hatte behauptet, dass ich den Hausbrand verursacht hätte. Der hat nämlich unter meinem Kissen hatte ich so Actionfiguren, weil ich noch abends damit gespielt hatte. Und ich habe heimlich damit gespielt, weil ich sollte schlafen, und habe die danach, damit die keiner sieht, unter mein Kissen gepackt. Ganz raffinierter Move. Der Polizist hat dann mein Zimmer, der hat halt alle Zimmer durchsucht, weil er halt wissen muss, war das Brandstiftung oder war das halt wirklich so ein Unfall. Dann hat er mein Bett durchsucht, hat halt die Spitze angesehen und gesagt, ja, der ist ja sehr verspielt. Kann das sein, dass der einfach runtergegangen ist, mit Feuerzeug angezündet hat etwas? Und dann wieder hochgegangen ist und sich schlafen gelegt hat. Und das stand auch in der Zeitung so, dass er das, dass der Polizist das irgendwie vermutet hat oder so, ne? Dass er, das ist ja, dass das aber nicht sicher ist, ne?
Voll aus der Luft gegriffen.
Und ich wusste das zu dem Zeitpunkt nicht. Ne? Mein Vater hatte mir das auch nicht erzählt, weil er nicht wollte, dass, also der hat sich gedacht, so, warum soll ich meinem Sohn sowas erzählen? So, ne? Und dann, genau, das stand in den Zeitungen. Und die haben an dem Tag, wo der das gesagt hat und wo die das gemacht haben, sind die eine halbe Stunde später runter in den Raumgang, wo es gebrannt hatte, und haben den Raum untersucht und haben in den Raum festgestellt, also die haben dann gefunden, woran der Brand entstanden ist. Wir hatten früher RC-Autos. Das sind so
diese ferngesteuerten.
Ja, aber mit Benzin. Mhm. Und die haben Akkus. Und die Akkus hatten wir oben in dem Raum, wo es gebrannt hat. Und die Akkus waren am Kabel angeschlossen. Das Kabel war aber nicht in der Steckdose. Und der Akku davon ist explodiert und ist dann mit dieser Explosion rübergeflogen auf dem Holzstuhl, wo eine Jacke von mir drüber hing. So eine Winterjacke. Und der hat das entzündet. Und über den Stuhl halt, dann mit dem Teppichboden und dem Tisch hat dann halt alles angefangen zu brennen. Und das war so der Auslöser, ne? Und dass in der Zeitung nicht drin stand, dass das in der Zeitung nicht drin stand, finde ich irgendwie unerklärlich. Also die haben einfach, er macht diese Aussage, okay, ich denke, das könnte der Junge gewesen sein, geht runter, sieht, dass es nicht so ist, geht dann zur Zeitung, muss dann halt was zu der Presse sagen und sagt der Presse, ja, könnte sein, dass es der Junge war, obwohl er schon festgestellt hatte, was die Ursache war. Verstehe ich nicht.
Das ist unglaublich. Ja, vielleicht hat er auch die Ursache nicht gleich erkannt, weiß man ja nicht, aber es ist schon komisch.
Ja.
Ja, vielleicht sollten sich da die Leute mit Aussagen insgesamt ein bisschen zurückhalten. Machen sie ja, glaube ich, auch in der Regel. Sonst, wenn da irgendwo Presse steht und was wissen will, halten sie die sich ja oftmals zurück. Aber es ist interessant, was du da erzählst, weil ich hatte tatsächlich einen Erlebnis auch jetzt gerade, war letzte Woche sogar. Jeder kennt es, man hat 1000 technische Geräte zu Hause, alles läuft mit Strom, ist eigentlich eh ein Wunder, dass nicht ständig irgendwas abfackelt. Und ich habe mir zum Spaß so eine, so ein, es ist kein richtiges Neonschild, es sind quasi LED-Streifen in so einer Hülle, damit es aussieht wie so Neon-Strings. Weißt du, was ich meine? Habe ich mir halt so ein Wandneon zum Aufhängen irgendwie mal geholt. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es nie benutzt. Und da habe ich es vor kurzem mal eingesteckt, weil ich dachte, ich habe einen Ort gefunden, wo ich dieses hässliche Ding endlich aufhängen kann. Und stecke es ein und es läuft echt, weiß ich nicht, 1,5 Stunden, 2 Stunden. Und plötzlich leuchtet es nur noch zur Hälfte. Ich denke so, was ist denn da los? Ne? Nehme das Ding so auseinander, guck, steck's woanders ein, leuchtet wieder nur zur Hälfte. Ich habe alle möglichen Adapter, USB, mit USB läuft das ja, Adapter ausprobiert, jede Steckdose, alles was ging. Und dann habe ich das angefangen auszupacken und habe gesehen, dass ein LED-Streifen, wo ja quasi die Stromkabel reingehen, die lagen übereinander und einer hat da immer Kurzschlüsse verursacht und ist so langsam vor sich hingeschmort und hatte auch schon so leichte verbrannte Stellen. Und die Ironie ist, eigentlich riecht man ja sowas, hat nach nichts gerochen und hat da so langsam vor sich hingeschmort. Und ich dachte auch, ja, hättest du das Ding jetzt mal irgendwie noch ein paar Stunden unbeobachtet laufen lassen, so, dann wäre es wahrscheinlich auch abgefackelt. Gut. Konnte man zum Glück auch reparieren, einfach wieder zusammengelötet, die Kabel richtig gelegt und jetzt funktioniert es auch, aber es hätte auch schief gehen können. Und das ist eigentlich krass, wie du sagst, weil so ein Akku ist ja auch so ein Gebrauchsgegenstand, so ein tägliches Ding, was man auch überall drin hat. Und rechnet man ja eigentlich nicht damit, dass das Ding so in die Luft geht. Aber ja, vielleicht nochmal einen kleinen Exkurs, wenn ich schon gerade dabei bin. Wer mich kennt, weiß ja, ich mache ja hauptberuflich IT. Und was wir sehr oft haben, ist in Laptops, in älteren Laptops, die dann länger ruhen und schon lange nicht mehr richtig geladen wurden, dass die Akkus aufblähen. Und da gibt es ja zum Teil auch die Gefahr, dass die dann wirklich irgendwie explodieren auf Dauer. Aber ich habe so viele Laptops, wo, wenn sie einfach nur rumliegen, diese Akkus aufblähen. Also Wahnsinn. Gefährliches Thema. Wollte ich nur mal so zwischendrin reinwerfen.
Ich habe übrigens ein altes Huawei-Handy. Mein Handy, was ich vor dem hatte. Und irgendwann hatte ich das mal, dass die Hülle sich verformt hat. Und ich sage, wieso hat denn sich die Hülle verformt? Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, was soll denn das? Hab dann irgendwann mal die Hülle abgenommen und die Hülle untersucht. Ich sehe, die Hülle ist gar nicht verformt. Ich gucke das Handy an. Das ist der Akku. Und das Handy ist verformt. Der Akku hat sich hinten aufgebläht. Es ist so krass. Also, dass das echt möglich ist und ist auch saugefährlich. Also, man muss wirklich bei sowas, also, ich muss tatsächlich sagen, ich bin jetzt durch diese Sache nicht extrem vorsichtig geworden, weil wir haben ja jetzt nichts selber, also das war ja nicht mal angesteckt, sondern es ist einfach von selbst dieser Akku geplatzt. Also das war nichts, was wir für konnten. Das, ne? Und ich bin jetzt nicht dadurch so, dass ich jetzt sage, ich stecke alles ab über die Nacht oder so. Ich achte darauf, dass ich nichts laufen lasse, wenn ich das Haus verlasse. Darauf achte ich. Ich bin mit dem Umgang mit Feuer bin ich sehr vorsichtig. Ne? Wenn wir grillen oder so, ich passe immer auf sehr viele Sachen auf. Zum Beispiel, wenn ich sehe, dass ein Grill, der wackelt, dann benutze ich den nicht. Dann sage ich, das ist mir zu gefährlich. Das kann umkippen, da kann sich jemand dran verbrennen. Muss nicht sein. Und es gibt halt so Sachen, wo ich jetzt schon vorsichtiger geworden bin, aber insgesamt bin ich jetzt nicht so hyper vorsichtig. Es gibt ja Leute, die werden so traumatisch, dass die halt wirklich, dann nie wieder etwas anfassen oder was weiß ich, ne, dass sie so richtig, richtig vorsichtig werden, dass die keine elektronischen Geräte mehr benutzen oder so, ne? Und dafür habe ich auch Verständnis, weil das einfach etwas ist, was einen sehr traumatisch mitnehmen kann. Ich selber hatte das nämlich auch so, dass ich war eigentlich immer sehr aktiver Mensch, also ein aktives Kind, so richtig hyperaktiv fast schon. Ich hatte jetzt nicht so eine hyperaktive Krankheit oder sowas, sondern ich war einfach immer so, ich habe durchgehend was gemacht und sowas und es hat mir Spaß gemacht. Und ich wurde einfach nach diesem Hausbrand sehr, 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 sehr ruhig. Sprich, ich habe zum Beispiel, ich glaube, fast 2 Jahre lang mich fast nie auch im Unterricht gemeldet. Und bei den Elternsprechtagen hieß es immer, ja, seit dem Hausbrand, der Beke, der macht beim Unterricht nicht mehr mit. So. Ich war sehr viel abgelenkt. Ich hatte Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Und ich hatte Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren, wenn jemand spricht. Das habe ich sogar immer noch. Also wenn jemand mir was erzählt oder so, habe ich manchmal so Schwierigkeiten, wenn ich irgendwie im Unterricht oder so sitze, dass ich der Person nicht folgen kann. Und wenn ich jetzt aber selber mich auf etwas konzentriere, kann ich mich sehr stark darauf, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich spiele Schach, kann ich mich so krass darauf konzentrieren, dass wenn man mich anbrüllt, ich das fast gar nicht mitbekomme. Also kann auch zum Beispiel Fernsehen und jemand kann sich vor mich stellen und ich würde nicht merken, dass er sich vor mich gestellt. Ich würde um ihn rumgucken und damit ich den Fernseher sehe. Ja.
Würdest du sagen, das Ganze hat was in dir verändert diesbezüglich?
Auf jeden Fall. Also ich kann halt nur sagen, zum Beispiel meine Lehrer haben auch immer gesagt, dass ich einfach ganz anders bin, seitdem ich diesen Hausbrand hatte. Und erst nach so 2 Jahren fing das an, dass ich wieder etwas wie vorher wurde, dass ich ein bisschen dieses Aktivere hatte, dieses, ne, auch mal, weil ich hatte das früher 5. Klasse, da war noch alles cool, kein Hausbrand, ne, ich habe durchgehend nur irgendwie Quatsch gemacht, ich habe im Unterricht auch, keine Ahnung, weißt du, irgendwie, ich war immer so wie so eine Art, ich will nicht Klassenclown sagen, aber wie so ein Klassenclown, ne, ich habe Sachen in den Raum rein, also irgendwie jemand hat was gesagt und ich habe meinen Senf dazu gegeben, ich habe irgendwie einen Witz reingeworfen. Ich habe immer so die Klasse unterhalten, so, ne? Und,
aus deiner Sicht unterhalten. Ja, aus der Lehrersicht wahrscheinlich nicht.
Aus der Lehrersicht nicht. Aus der Lehrersicht, weil ich nach dem Hausbrand war ich der Musterschüler. Ich war auf einmal ganz lieb. Ich habe zwar immer noch meine Hausaufgaben nicht gemacht, aber ich war auf einmal ganz lieb. Und, ja, es war halt schon sehr prägend. Und wir hatten noch einen Fall, das war auf jeden Fall richtig krass. Ich hatte, nachdem ich so 2 Wochen wieder da war, mich mit einem aus meiner Klasse gestritten. Und ich hatte so ein bisschen wie so ein Privileg. Alle haben mich so toll behandelt, so nach dem Hausbrand, so als ich wieder da war. War ja auch irgendwo logisch, ne? Der war so ein bisschen angeknackst, dass mich alle so cool behandeln und er halt ganz normal ist, so hatte ich das Gefühl. Und dann hatten wir uns gestritten. Und dann hat er einfach, ich meine, der war auch noch klein, ne, der hat es auch sicherlich nicht so gemeint, der hat einfach so gerufen, mitten durch die Klasse, ja, warum bist du nicht mit deinem scheiß Haus abgefackelt, so. Und ich war einfach so, in dem Moment, das war so, ich war einfach voll fertig. Ich war so richtig so, wie kann jemand sowas sagen? Und ich war halt immer so ein richtig, als Kind, also ich bin zwar immer noch, aber als Kind extrem gutmütig, so. Ich hab so, wenn jemand gefragt, ey, hast du mal einen blauen Stift für mich? Ich hab so, ja, hier, du kannst ihn sogar behalten, wenn du willst. So gutmütig war ich so, ne? Ich war nicht der Teil, ich war der so, ja, dann behalt's doch direkt, wenn du keinen hast. Und dann hast du selber keinen. Also, die haben den nicht behalten, aber ich hab trotzdem gesagt, wenn du willst, kannst du den auch haben, so, weißt du, so. Ich war einfach so als Kind so der extrem gutmütig. Mittlerweile würde ich sagen, Alter, bist du blöd, behalt deinen blauen Stift, leih den nur aus. es war halt wirklich so. Das hat mich übel getroffen. Ich gedacht habe, wie kann denn jemand so böswillig sein? Einfach jemandem sowas sagen. Und mittlerweile weiß ich halt selber, okay, das war halt so aus dem Affekt heraus. Und der war halt genauso wie ich, ein kleines Kind. Also der wird sowas niemals bewusst sagen und so, um jemanden und das ernst meinen, so, ne? Aber das hat halt nochmal so mich ein bisschen bestärkt, dass ich halt einfach meine Ruhe wollte. Und dann fing das auch nochmal extremer an, dass ich halt einfach mich so aus allem rausgehalten habe. So alle reden, alle machen, der Unterricht läuft und ich sitze da, weil ich da sein muss, aber ich bin halt nur da, so interessiert mich nicht. So.
Aber ja, dann würde ich mal sagen, war das wahrscheinlich deine Art, es zu verarbeiten, ne? Jetzt hast du aber vorhin gesagt, du hast ja eigentlich eher das genutzt, dich abzulenken von dem ganzen Thema. Mhm. Du wolltest ja eigentlich gar nicht erst drüber nachdenken. Ist es dann nicht anstrengender, wenn man sich so ein bisschen in sich kehrt? Weil ich kann ja nur von mir ausgehen, wenn mich was beschäftigt und ich nehme mich dann zurück, was ich auch oft mache, verarbeite ich es allerdings noch viel intensiver in meinem Kopf. Finde ich zumindest.
Also, es ist bei mir genauso, wenn ich, also ich habe sehr viel nachgedacht, nicht nur darüber, auch über viele andere Dinge, die mich auch so beschäftigt haben. Der Punkt war einfach, dass ich weiß nicht, das war so für mich, das war in meinem Kopf so die einzige Variante, die es gab. Ich habe so mir selber eingeredet, du brauchst deine Ruhe, so, du willst einfach nicht so, du, ne, und einfach viel nachgedacht und ich würde auch das so ein bisschen als so eine Art depressive Phase betiteln, weil ich einfach so ein bisschen sehr introvertiert war in der Zeit. Ich habe sehr viel einfach nur, man sagt ja, in sich reingefressen, so, ne? Also einfach damit gelebt und einfach nur drüber nachgedacht und das halt mit dem Nachdenken verarbeitet. Also das war halt so mein Hauptweg, das zu verarbeiten. Und dann außerhalb der Schule halt mich viel ins Zocken reingesteigert, weil ich mich im Zocken dann auch immer viel so richtig darauf konzentrieren konnte. Weil wir hatten zum Beispiel zu Hause kein Schachbrett und als ich dann zu Hause alle Möglichkeiten hatte mit Zocken und Spiele spielen und so, hatte ich dann auch kein Interesse am Schachspielen. Aber das Schachspielen habe ich dann damit quasi ausgetauscht, dass ich mich einfach in etwas rein vertiefen konnte. Und ich habe es dann auch stundenlang gemacht, ne? Also nach Hause gekommen, Konsole angeschmissen und gezockt. Einfach gezockt bis abends. Und an Tagen, wo ich zum Beispiel Fußballtraining hatte, bin ich dann zum Fußballtraining gegangen und das war halt auch noch eine Ablenkung. Aber da war es halt genauso. Einfach kam da an, den Leuten Hallo gesagt, umgezogen, trainiert. Und ich würde behaupten, dass ich, also ich war zu meinen Jugendzeiten im Fußball relativ gut, nicht überdurchschnittlich, aber ich würde behaupten, dass ich einfach sehr viel mich weiterentwickelt habe, einfach zu dem Zeitpunkt, wo ich einfach mich so sehr auch aufs Training konzentriert habe, weil ich einfach immer wirklich mit 110% an der Sache war und mich halt immer nur darauf konzentriert habe, weil das war quasi meine Flucht, wo ich mal nicht an irgendwas fantasiert habe, gedacht habe, ne, sondern wo ich einfach nur was gemacht habe und dann mich auf das, was ich mache, konzentriert habe.
Hättest du denn allerdings oder hattest du Menschen trotzdem, mit denen du über diese Themen gesprochen hast?
Also,
oder hast du wirklich primär dich einfach nur auf dich konzentriert und so ein bisschen ja, in dich gekehrt das Ganze versucht zu verarbeiten?
Also zu Beginn habe ich mit gar keinem darüber gesprochen und sobald, also ich habe das zum Beispiel Leuten erzählt, dass ich sowas mal hatte, aber nie drüber geredet, ne? Etliche neue Freunde gefunden und sowas, die das halt nicht wussten und so und dann keine Ahnung, es kam irgendwie sehr oft zustande, dass Leute gefragt haben, ja, irgendwie war das bei uns in der Jugend, glaube ich, so eine Sache, was denn das Krasseste, was dir passiert ist und so, ne, und bei mir war es halt immer der Hausbrand als Kind, so, ja, ich hatte einen Hausbrand, so, und dann haben halt viele mal angefangen zu fragen, hab ich gesagt, ja, ich will darüber nicht reden, lass mich in Ruhe, so, ne, und immer wenn ich auch nur, wenn das Thema angeschnitten wurde, musste ich auch immer heulen. Ich bin grundsätzlich eher ein Mensch, der ein bisschen näher am Wasser gebaut ist, aber ich war sehr sensibel, was das Thema betrifft. Also ich konnte nicht drüber reden und sobald es drum ging, habe ich auch immer angefangen zu weinen. Und es war halt so, dass ich dann immer das Thema verdrängt habe und irgendwann fing es an, dass ich mit engen Freunden mal ab und zu drüber geredet habe. Anfangs auch, dass ich dann Tränen vergossen habe, aber mittlerweile ist es halt, ich kann darüber frei reden, ohne dass ich auch nur eine Träne verliere, weil es ist ein Thema, was ich mittlerweile abgehakt habe zum Glück. Und ich habe das einfach irgendwann geschafft, damit halt abzuschließen. Das war halt sehr wichtig und auch sehr gut, dass ich das auf jeden Fall geschafft habe.
Ja, muss man auch, weil ich glaube, wenn man sich das ganze Leben nur mit sowas beschäftigt, dann wird man da wahrscheinlich nicht mehr glücklich draus. mich nimmt das Ganze doch ein bisschen mit. Würdest du, oder beziehungsweise andersrum gefragt, würdest du heute was anders machen? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, weiß ich nicht, zum Beispiel in der Geschichte, wie du das selbst verarbeitet hast oder wie du zu der Zeit vielleicht irgendwas gemacht hast, gäbe es da irgendwas, wo du sagst, das würde ich heute vielleicht anders machen, das würde ich anders sehen, da würde ich anders drüber nachdenken oder anders damit umgehen?
Also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich vieles, also wenn ich selber jetzt in die Vergangenheit gehen würde und mir Tipps geben würde, würde ich zum einen, würde ich mir sagen, such dir jemanden, mit dem... Oh, jetzt geht irgendwie was auf. Okay. Such dir jemanden, mit dem du drüber reden kannst. Also man braucht einfach nur einen Kumpel, einen Kumpel, eine Freundin, einen Elternteil, mit dem man einfach darüber reden kann. Einfach hingehen und sagen, hey, Papa, Mama, weiß ich nicht, Hans, Josef, Günther, hast du mal eben 5 Minuten Zeit, lass mal kurz reden. Einfach reden. Einfach jemand, der auch einen im Zweifelfall in den Arm nimmt, wenn man anfängt zu weinen. Und es wurde erst besser, als ich angefangen habe, regelmäßig mit Leuten mal darüber zu reden. Also was ist regelmäßig? Mhm. Als ich angefangen habe, mit Leuten darüber zu reden, wurde es erst besser. Und das wäre das Einzige, was ich sagen würde. Aber grundsätzlich, also ich habe das ja auch mittlerweile eigentlich, ich habe das beibehalten, dass ich sehr vieles quasi reinfresse und in mir drin bearbeite. Aber im Anschluss mittlerweile dann hingehe und dann drüber rede. Das habe ich mir mittlerweile so angewöhnt. Also, wenn jetzt was passiert, was mich mitnimmt, was mich traurig macht oder was mich irgendwie wütend macht oder so, dann gehe ich erst in mich rein, denke drüber nach, auch manchmal mehrere Tage und gehe dann mit dem Ereignis halt um. Ich gehe auf die Person zu, die das vielleicht verursacht hat und sprich mit der Person. Und ich denke, dass es gar nicht mal so schlimm. Also ich finde es gut, weil man handelt selten aus dem Affekt heraus. Also das ist mir wichtig, weil aus dem Affekt heraus passieren die meisten Dinge, die man eigentlich lieber vermeiden will.
Da will ich dir persönlich tatsächlich zustimmen. Das ist auch meine Ansicht. Jetzt hatte ich natürlich zum Glück nicht so ein Erlebnis, was mich geprägt hat, aber das ist auch meine Erfahrung, was ich mittlerweile gerne mache, ist erstmal einen Moment für mich drüber nachdenken, Dinge verarbeiten. Ich sage immer, einmal durchschnaufen. Ich hatte jetzt die Tage auch wieder so ein Erlebnis, da habe ich mir einfach einen Tag für mich genommen, habe drüber nachgedacht, bevor ich aus dem Affekt handle und dann allerdings trotzdem auch mit Menschen drüber sprechen, weil ich finde, das hat auch sowas Befreiendes und schafft auch einfach Dinge oft, andere Probleme, also nicht nur persönliche, auch wenn man mit anderen Menschen Probleme hat, schafft das viel einfacher aus der Welt. Also kann ich an dieser Stelle völlig nachvollziehen, finde ich gut. Hast du, weiß ich nicht, jetzt hast du natürlich deine Spielsachen zum Beispiel verloren, würdest du sagen, das hat auch was so in deinem materiellen Denken geändert? Hast du früher Wert gelegt auf Sachen oder nicht? Und wie ist das heute für dich?
Also früher waren so Sachen für mich, also ich habe unheimlich viel mit Spielzeug immer gespielt und auch nach dem Hausbau immer noch, aber teilweise sogar noch mit 16, 17 immer noch mit irgendwelchen Spielsachen mich schon beschäftigt. Irgendwie mit Lego rumgespielt oder so, weil mich das so ein bisschen fasziniert hat auch. Ne? Vor allem Lego und sowas war halt so ein bisschen mechanisch und so und dann hat das schon immer für mich mich sehr begeistert. Mein materielles Denken ist tatsächlich erst vor ein paar Jahren hat das umgeschwappt. Also mit dem Hausbrand hat sich da tatsächlich nichts verändert. Ich fand immer, also ich habe sehr viel Wert, also ich habe nie Wert auf irgendwie so Markenklamotten oder sowas, sondern eher immer so halt, ich wollte immer so Spielsachen und sowas haben, so, ne, also so Sachen, wenn ich gesehen habe, irgendwie alle spielen Yu-Gi-Oh!, dann bin ich zu meinem Vater, Papa, kann ich das haben und so, und ich wollte es unbedingt haben, ne, und wenn ich es nicht haben durfte, dann habe ich entweder angefangen zu weinen oder bin einen Tag darauf zu meinem Vater hin, habe gesagt, kann ich das haben, ne, und du musst dir das mal vorstellen, ich habe das auch mit 14, 15 gemacht, ich so, Papa, bitte, ich will es haben, ne.
Jeder, glaube ich, jeder.
Also.
Ich lag meinen Eltern auch so oft in den Ohren.
Ja, also ich war echt, also vor allem auch in einem Laden so, ne, ich was gesehen, was ich nie in meinem Leben gesehen habe, es sah cool aus, darf ich das haben? Boah, ich will, das wollte ich schon mein ganzes Leben haben.
Also, okay, also würdest du nicht sagen, dass du dann gesagt hast, okay, ab heute sind mir Sachen egal, du hattest immer noch genauso viel Bock auf Spielzeug wie vorher.
Ja, Mann, also auf jeden Fall.
Noch viel mehr vielleicht sogar.
Ja, traurig. Weil ich habe ja verloren, also ich habe sogar versucht, dass mein Vater mir die Sachen holt, die weg waren, aber stimmt, es gibt noch eine kranke Sache, die zum Hausbrand, die ich nicht erwähnt habe. Ja. Mein Vater hatte die Versicherung, die er aktuell hatte, einen kurzen Zeitpunkt vorher gekündigt. Oh ja. Und er hatte nämlich bei einer anderen Versicherung gesehen, dass es irgendwie bessere Konditionen gibt und hatte diese schon telefonisch abgeschlossen, Versicherung. So, jetzt hatte er aber natürlich nichts Schriftliches. Und die wollten quasi den Vertrag, also er hatte telefonisch schon gesagt, das ist zustimmt, aber die brauchen natürlich auch eine Unterschrift von meinem Vater. Dann hat mein Vater natürlich der Versicherung gemeldet. Also das war 2 Wochen oder so vorm Hausbrand. Und das Schreiben war einfach nicht da bis dahin. Und dann hat er halt der Versicherung gemeldet, ey, hör mal, wir hatten einen Hausbrand. Und die Versicherung so, ja, cool, dass ihr einen Hausbrand habt. Ihr seid aber ja nicht bei uns versichert.
Wir haben keinen Vertrag.
Und den, und ja, den anderen hat mein Vater natürlich schon gekündigt. Und dann hat natürlich gar keine Versicherung gezahlt. Und es hat keine Versicherung auch nur einen einzigen Cent bis zum heutigen Tag gezahlt.
Nee.
Und es war Gott sei Dank halt nur ein Raum. Wenn es das ganze Haus gewesen wäre, will ich mir nicht ausmalen, was passiert. Das Haus ist bis heute noch nicht abbezahlt. Der Kredit geht halt noch bis heute. Und du musst dir halt vorstellen, dass der Hausbrand war halt vor fast 10 Jahren. Na, du musst dir jetzt vorstellen, also wir haben den bis heute nicht abbezahlt, das Haus. Und dann hätten wir vor 10 Jahren schon das Haus verloren und hätten keinen Cent bekommen. Also,
ja, und müsstet immer noch zahlen. Oh.
Ja, also das ist plus, du musst ja dann irgendwie eine Bleibe kriegen. Also du kannst ja nicht sagen, du lebst auf einmal bei meinem Onkel oder auf der Straße oder so, weißt du. Und das halt zu dem Thema, du hast ja eben versucht, Versicherung, ob wir irgendwie ein Hotel oder sonst was. Ja, einfach. Ja. Na, und ich meine, mein Vater hatte das, also das war auf jeden Fall von meinem Vater, ich sag jetzt mal ein Fehler, aber er hatte halt am Telefon das schon wirklich abgeschlossen.
Mhm.
Und also mein Vater hat mir das so erzählt und ich kenne meinen Vater. Mein Vater ist ein Mensch, der lügt einfach nicht. Und egal was ist, also ich habe schon so oft erlebt, dass er auch, wenn irgendwie was war, wo es zu seinem Nachteil war, er auch einfach gesagt hat, jo, ich war's. Mein Vater ist auch ein Mensch, der, wenn er ein parkendes Auto rammt, dann sucht er den Fahrer und findet den und sagt ihm, jo, ich habe dein Auto gerammt. Deswegen, also mein Vater, der lügt da auch nicht. Wenn er mir sagt, der hat da wirklich am Telefon das abgeschlossen, der hat es wirklich komplett abgeschlossen. Die haben die Daten von dem aufgenommen und alles. Mhm. Der muss halt nur noch diesen Wisch unterschreiben. Und das ist das Einzige, woran es halt gelegen hat. Und also du hast halt am Telefon schon unterschrieben. Und in anderen Fällen, wenn du einen Anruf kriegst, ja, ich habe Werbung, und wenn du da einmal Ja sagst, dann schneiden die dein Ja so zusammen, dass du einen Vertrag abschließt. Aber andersrum, wenn du wirklich einen Vertrag abschließt, dann gilt das nicht. Ist halt einfach irgendwo schon hart. Und es war jetzt kein weltbewegender Schaden. Es war jetzt nichts, wo man halt sagt, okay, man muss Existenzängste haben. Aber es war zu dem Zeitpunkt trotz dessen schon ziemlich hart. Und da war es auch sehr gut. Deswegen hat das alles auch so lang gedauert, weil mein Vater sich sehr viel damit rumgeschlagen hat. Und bevor er sich ums Haus gekümmert hat, hat er natürlich sich drum gekümmert, ob wir überhaupt von der Versicherung was kriegen.
Mhm.
Ist auch zum Anwalt gegangen, hat einem Anwalt das geschildert und der Anwalt hat halt gesagt, ich gebe dir einen gut gemeinten Rat, du verbrennst nur Geld, wenn du vor Gericht gehst. Das wird nicht durchgehen. Und es war auch echt, also mein Onkel kannte den Anwalt, aber jetzt nicht so persönlich, sondern er kannte ihn einfach nur, weil er auch mal bei ihm war. Und da auch nochmal riesen Dank an den Anwalt, dass der einfach da selber nicht gedacht hat, komm, ich kann da vor Gericht gehen, da kann ich richtig viel Geld rausholen, sondern er hat halt einfach offen und ehrlich gesagt, ey, ich will nicht, dass du noch mehr Geld verbrennst, geh bloß nicht vor Gericht, weil ich sehe da echt keine Chancen.
Aber auch das Glück muss man erstmal haben, seine Versicherung zu kündigen, und genau in diesem Zeitabschnitt passiert dann sowas.
Mhm.
Boah, da darf man.
Also,
ich habe auch.
Ich kann nur jedem sagen. Oh, sorry.
Alles gut. Als ich das letzte Mal meine Versicherung gekündigt habe, wollte ich nur sagen, oder gewechselt habe, besser gesagt, ich habe auch meinen Berater direkt angerufen, habe gesagt, und ist schon umgestellt. Ist schon umgestellt, so dass ich ja keinen Tag nicht versichert bin, weil ich auch irgendwie Panik vor sowas habe.
Ja, das ist auch. Ich kann wirklich auch nur jedem raten, der jemals irgendwie vorhat, eine Versicherung zu wechseln, was ja völlig in Ordnung ist, dass man wirklich guckt, dass man immer versichert ist. Also ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber zur Not lieber einen Monat oder so doppelt versichert sein, wenn das geht, als dass man einen Monat nicht versichert ist. Na, also das ist halt nicht sowas wie ein Handyvertrag oder so, dass dein Handyvertrag läuft aus, du hast einen Monat keinen Handyvertrag, ne? Selbst bei sowas, als ich mir mein Handy geholt habe, habe ich 2 Monate lang 2 Handyverträge gehabt, weil ich A, nicht warten wollte und ein super Angebot hatte, und B, einfach nicht eine Zeit haben wollte, wo ich halt kein Handy habe, weil ich vielleicht dann kein Angebot kriege oder so. Und wenn man bei sowas drauf achtet, dann muss man bei der Versicherung erst recht drauf achten. Also ich sag nur jedem, achtet wirklich verdammt nochmal drauf, dass ihr bei sowas keine Ausnahmen macht, weil das sind die wichtigen Dinge im Leben, weil wenn bei sowas das ganze Haus niederbrennt und auch wenn es nur eine Etage ist, ne, weil wenn da dann unser Wohnzimmer und dann noch die Küche weitergebrannt hätte, ne, dann die Küche weg, was, ich meine, guckt euch an, was kostet eine Küche, guckt euch an, was kostet ein komplett besetztes Wohnzimmer. Klar, auf dem Wohnzimmer könnte man vielleicht hier und da noch verzichten, aber wenn man das Geld gerade nicht hat, dann macht man einfach nichts, weil man muss den Raum renovieren, man muss neue Möbel holen und das ist, also allein eine Etage ist so teuer und das ist nicht mal eben so, deswegen, also da ist eine Versicherung nichts im Gegensatz, also da muss man echt drauf achten.
Ja, vor allem, es gibt ja so viele Versicherungen, die man nicht braucht, aber gerade sowas ist essentiell, immer Haftpflicht, immer Hausrat, also ich glaube, da darf man auch nicht zu sparsam dann sein oder sagen, nö, brauche ich nicht, mir ist noch nie was passiert, ja, aber wenn es mal passiert.
Auf jeden Fall.
Meinst du, man kann, jetzt haben wir ja so ein bisschen Vorsorge mit Versicherungen, mit Rauchmeldern, meinst du, man kann auch irgendwie anders vorsorgen oder sich irgendwie schützen vor sowas? Hattest du da noch eine Idee? Oder?
Grundsätzlich, Punkt 1, was ich halt sage, ist, habt in jedem Raum einen Rauchmelder. Im Flur, wenn ihr einen großen Flur habt, auf jeden Fall mehrere Rauchmelder und sinnvoll verteilt. Man kann mit Rauchmeldern nie sparen. Grundsätzlich lieber drei zu viel als einer zu wenig. Das hat uns effektiv, also es hat uns einfach, das ist die Wahrheit, das Leben gerettet. Ne? Also ich wäre jetzt nicht hier, wenn wir keine Rauchmelder gehabt hätten. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, was ich so halt sagen kann, wie man halt immer vorsorgen sollte, wäre immer Geld beiseite haben. Weil du weißt nie, was ist. Irgendwie, ich meine, stell dir mal vor, der Polizist hätte gesagt, ich hätte das wirklich angezündet und der hätte das wäre der Grund gewesen. So, und das stimmt dann nicht. Ich meine, was willst du dann machen? Du kannst klagen, du kannst machen, aber wenn das als Brandstiftung deklariert wird, dann stehst du da. Und es kann ja irgendwas passiert sein. Der Akku fällt so, dass es aussieht, dass da jemand ein Feuerzeug dran gehalten hat oder sonst was. Und dann stehst du da und es wird gesagt, ja, war Brandstiftung. Der hat es extra gemacht. Der hat den Akku präpariert und den dazu gebracht, dass er explodiert oder so. Und was willst du dann machen? Und wenn du dann keinen Cent kriegst, dann bin ich halt ehrlich, dann bist du halt hart auf dich selbst gestellt. Und deswegen immer gucken, dass man nicht am Limit lebt. Ne? Also nicht gucken, dass das Konto gerade so überm Null ist, sondern immer gucken, dass man lieber ein bisschen zu viel parat hat, als dass man gerade so um die Runden kommt.
Der altbekannte Notgroschen. Ja. Stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, also Versicherungen sind ja eh manchmal nicht so zahlwillig und wenn die einem natürlich versuchen, das so auszulegen, da hat man auch Spaß. Ja, geil.
Ja.
Ja, du hast vorhin, ja, Entschuldigung.
Gerne, ich habe dir nur zugestimmt.
Ja, ich musste gerade an meine Mutter denken, weil du ja vorhin sagtest, du bist auch primär sehr vorsichtig geworden. Ich belächle meine Mutter immer, weil wenn sie aus dem Haus geht, macht sie immer so mehrfach Steckdosen mit Schaltern so, macht sie aus oder zieht Stecker und sowas und ich sage immer, warum machst du das? Aber halt zum einen natürlich, weil sie immer denkt, da ist so der ein hoher Stromverbrauch, natürlich kann man da auch Geld sparen, irgendwie Standby und so, ist ja manchmal nicht so gut, aber halt auch aus solchen Gründen. Und das bringt mich auch so ein bisschen vielleicht zu meiner letzten Frage, die ich zu diesem ganzen Thema habe. Du bist vorsichtiger geworden, aber hast du Angst, dass sowas nochmal passiert oder begleitet dich das irgendwie?
Also, wenn ich sagen würde, ich hätte gar keine Angst, wäre das auf jeden Fall gelogen. Man hat so einen Respekt, würde ich eher sagen. Weil das halt schon etwas sehr Mächtiges ist. Das kann einen vieles ändern. Es hat bei mir viel geändert. Und Angst würde ich jetzt, also ich würde Respekt auf jeden Fall. Man ist schon, man hat das immer im Hinterkopf so. Also auf jeden Fall, ja. Also man vergisst das nicht.
Ja, Respekt macht wahrscheinlich auch am meisten Sinn. Aber hätte ja sein können, dass du sagst, irgendwie du träumst immer noch irgendwie schlecht davon oder wachst nachts auf oder ähnliches.
Das ist ja doch sehr. Glück nie. dass ich irgendwie nachts aufwache oder davon Albträume hatte oder so.
Ja, dann weiß ich nicht. Also hat mich auf jeden Fall bewegt, die Geschichte heute. Ich finde es auch, also danke erstmal, dass du das Ganze mit uns geteilt hast und auch so offen darüber gesprochen hast, weil das erlebt man ja jetzt auch nicht alle Tage, zum Glück auch. Und ich finde, es ist halt auch immer schwierig, sich in sowas reinzuversetzen, wenn es eben so Schicksalsschläge gibt und so Dinge passieren, auf die man eigentlich keine Kontrolle hat. Hattest du ja in dem Fall nicht. Und auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Deswegen danke nochmal an der Stelle.
Ja.
Vielleicht nochmal abschließend, damit wir nicht so in diesem traurigen Thema ein bisschen hängen bleiben. Wenn du wahrscheinlich demnächst mal wieder streamst, was wäre denn so dein Game der Wahl? Auf was hättest du mal wieder Lust? Oder hast du vielleicht sogar schon geplant, irgendwas als nächstes mal wieder auf Twitch
also zu streamen? Grundsätzlich, ich streame ja regelmäßig. Ich streame jeden Samstag hier auf Twitch. Und jetzt zur Zeit auch immer wieder mal so, ne? Wenn ich mal Zeit habe. Ich habe jetzt neu mit Valorant angefangen. Ist ein sehr cooles Spiel und macht mir auch besonders Spaß. Und das wäre so das Spiel, was ich spielen würde.
Das hört sich gut an. Valorant sagt mir tatsächlich gerade nichts. Um was genau geht es da oder welche Art von Genre ist das?
Das ist ein bisschen wie Counter-Strike. Man hat aber noch, also die Charaktere, die man spielt, haben Fähigkeiten. Ich sage immer, das ist eine Mischung aus Apex und Counter-Strike. Viele andere würden mich dafür erwürgen und würden sagen, nee, das ist wie Overwatch oder sonst was. Ich habe Overwatch nie gespielt. Also ich kann nur sagen, das Spiel macht Spaß, ist cool. Es sieht jetzt nicht so extrem realistisch aus, sondern eher ein bisschen wie Apex, so ein bisschen cartoonmäßig angehaucht. Und ist eigentlich ein ganz lustiges Spiel.
Geil, also halten wir einfach fest, das ist ein Ego-Shooter und dann machen wir auf jeden Fall nichts falsch.
Ego-Shooter, ja, irgendwie fessel mich Ego-Shooter.
Ich habe da ja auch schon das ein oder andere Spiel gespielt. Ja, super, dann danke nochmal, dass du hier warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. An alle Hörerinnen und Hörer, schaut gerne bei Specs Forever auf dem Twitch-Kanal vorbei und lasst ein Abo da. Ihr wisst ja, wie das funktioniert. Und auch ich würde mich freuen, wenn ihr bei meinem nächsten Podcast wieder mit reinhört. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.